Musik.
Hallo und herzlich willkommen bei
Enigma.
Enigma.
Das war ein sehr gequältes, weil kurz darauf hat Corey gehustet, was ich natürlich rausgeschnitten habe. Da fliegt schon wieder was.
Ich kündige es jetzt gleich schon mal an. Ich habe einen Mehrteiler dabei.
Oh my!
Weil ich dann doch gemerkt habe, auch in der Vorbereitung, dass das relativ lang ist, deswegen.
Ja, ist doch in Ordnung.
Gut, ich habe wieder ein Oldie but a Goodie mitgebracht.
Also etwas, worüber wir schon geredet haben oder etwas, was einfach schon lange her ist?
Zweites.
Okay.
Obwohl, so lange ist es noch gar nicht her, muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Aber ich habe es ja diese Staffel mit den älteren Fällen und die ziehen sich dann auch so ein bisschen, weil man zu denen so viel erzählen kann.
Ja, ist ja okay. Dazu gibt es ja auch schon viele Informationen. Oh, by the way, übrigens, ich habe letztens im Unterricht, konnte ich die Information anwenden, dass da sich einer hingestellt hat und die Hieroglyphen in Anführungsstrichen übersetzt hat und das hunderte Jahre lang einfach geglaubt wurde. Man konnte früher, und dann sagten die halt, zu der Zeit konnte man auch einfach mal was behaupten, ne? Ich sage ja genau. Früher war es einfacher, Wissenschaftler und Philosoph zu sein, weil man einfach was behaupten konnte und die Forschung war einfach noch nicht so weit.
Ja, und das ist übrigens ein guter Aufhänger. Erstmal ist es eine gute Referenz zur alten Folge. Es ist ein guter Aufhänger zu dem, was ich jetzt denke, weil wir ja immer, also es ist ein True-Crime-Fall, den ich mit dabei habe. Und ich denke mir halt auch ganz viele von diesen alten Fällen könnten halt bestimmt heutzutage mit der ganzen Forensik und mit der ganzen Analyse, die man da jetzt hat, deutlich schneller, besser und überhaupt mal gelöst werden, als das, wie es halt vorher war.
Ja.
So.
Das ist der große Vorteil von unserer modernen Welt.
Ja. Sind hier so viele Verbrechen passiert, wo man sich heutzutage so denkt, so, wie geht denn das?
Warum haben die denn nicht dies und jenes gemacht?
Es würde so nicht mehr funktionieren. Aber vielleicht macht es deswegen auch das Enigmatische dieser Fälle aus.
Name-Dropping.
Keine Referenz mal zum Namen. Nicht mehr gelöst. Also, dass sie schlecht gelöst werden können, weil man es erstens nicht besser weiß, zweitens die Beweise dann jetzt auch im Laufe der Jahrzehnte eigentlich fehlen und dass sie halt so nicht mehr stattfinden könnten.
So wie bei Jack the Ripper, dass man einfach irgendwelche Souvenirs mitnimmt aus der Akte.
Ja, das finde ich immer noch absurd.
Referenz zur alten Folge, by the way.
Nochmal eine Referenz zur alten Folge. Also, wer das gerne hören möchte, kann das gerne nochmal tun. Jetzt an dieser Stelle einmal die kleine Triggerwarnung, die darfst du einmal setzen.
Es wird wahrscheinlich wieder um Blut und Gewalt und Mord und Totschlag gehen.
Und wer das nicht hören möchte, sollte an dieser Stelle alle anderen von uns produzierten Folgen, die sich nicht mit True Crime zwangsläufig auseinandersetzen, einmal anhören.
Corey ist halt so drauf, dass sie... Ach, by the way, mir gegenüber sitzt Corey.
Ja, und mir gegenüber sitzt Chrissy.
Ja, ist halt eine von denen, die halt die Details dann auch recherchiert, damit ihr die wichtigen Infos bekommt und das bedeutet halt auch, dass die Details dann auch ins grafische Gewalttätige gehen können.
Nicht auszuschließen. Ja, was habe ich also mitgebracht? Den Zodiac-Killer.
Ah, über den haben wir doch in der ersten Staffel, glaube ich, oder zweite schon gesprochen.
Auch mehrfach.
Also auf jeden Fall im Zusammenhang mit dem Doodler.
Genau, Referenz zur alten Folge.
Sehr gut.
Wollte ich nämlich auch drauf zu sprechen kommen, dass der Doodler ja leider so ein bisschen im Schatten des Zodiacs abgesoffen ist, weil er dann nicht an so viel, also der war zu nischig für die Zeit, ne?
Aber hast du gemerkt, dass mir das sofort eingefallen ist? Ich möchte gerne einmal ein bisschen Schulterklopfen hören.
Ja, ich klopf dir auf die Schulter.
Dass ich tatsächlich mich direkt an den Doodler erinnern konnte und Zodiac.
Das Ding ist ja, dass dieser Name ja auch so absonderlich ist. Dass sich der und der Sandmann zum Beispiel dadurch sehr bei mir eingeprägt haben.
Ja, okay, ja.
Und das unfassbare Phantom.
Das unfassbare Phantom.
Nun gut, also, jetzt wo dir der Doodler gerade eingefallen ist, dann fällt dir doch bestimmt auch dann die Gegend ein, der Doodler und...
San Francisco.
Genau, der Zodiac so aktiv waren. Das ist doch schon mal gut. Also, wir sind wieder in der San Francisco Bay Area unterwegs. Und ich dachte, dass wir in dieser Folge ähnlich jetzt wie bei Jack the Ripper das einmal durchgehen, dass wir uns einmal angucken, was für Morde tatsächlich passiert sind. Dann uns einmal über seinen Modus operandi unterhalten. Und dann das, was ihn ja so faszinierend macht, nochmal auf seine ganzen dechiffrierten Briefe eingehen. Mir sind auch diverse Parallelen zum Jack the Ripper aufgefallen. Denn wie ich finde, kann man hier auch von einer kanonischen 5 reden, obwohl man das nicht tut.
Okay.
Aber im Prinzip ist es so, dass 5 Mordfälle, sagen wir mal 5 Mordattacken, langweiligerweise, das hat nicht zwangsläufig was mit den Opfern zu tun, auf jeden Fall ihm zugeschrieben werden können. Mhm. Gut. So, der Zodiac-Killer. Ein kurzer Überblick. Also, wir sprechen hier insgesamt von einem gar nicht so langen Zeitraum, der sich tatsächlich beläuft auf Dezember 68 bis Oktober 69.
1900,
genau. Also gut 70 Jahre. Nee, 80. 80 Jahre nach Jack the Ripper.
Ich wollte gerade sagen, gut 50 Jahre her. Nein.
Nee, das wollte ich gar nicht machen. 80 Jahre nach Jack the Ripper, wenn man sich das wiederum einmal vorstellt, das finde ich fast ein bisschen absurd.
Ja.
Weil ich finde, weil da haben wir bei Jack the Ripper schon drüber gesprochen, mit dieser ganzen viktorianischen Zeitalter und so, alles so Altbacken, nichts, also Industrialisierung, ja, aber keine modernen Fahrzeuge, kein Telefon und nichts. Und das ist ja Ende der 60er ganz anders in den USA. Und das ist aber trotzdem nur eine Handvoll Jahrzehnte voneinander entfernt ist.
Das stimmt, das ist krass.
Finde ich ganz absurd in der Vorstellung einfach. Genau, so. Und jetzt habe ich ja gerade eben schon von den kanonischen 5 geredet. Im Prinzip geht es hier einmal um die folgenden Mordfälle, die ich gleich im Detail, also deswegen noch hier nochmal die Triggerwarnung, erzählen werde. Und zwar geht es einmal um den ersten Mord an David Arthur Faraday und Betty Lou Jensen. Dann um Michael McGough und Darlene Farrin. Dann um Brian Hartnell und Cecilia Ann Shepherd. Und der letzte Mord, der ihm auf jeden Fall zugeschrieben wird, war dann an Paul Lee Stein. Paul Lee Stein. Genau. So, jetzt ist die Frage, was ist passiert? Wie kam es zu diesen Mordgeschichten? Und warum ist auch der Zodiac-Killer überhaupt so populär geworden, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ich war bei der Recherche am Ende ein bisschen überrascht. Also er ist ja schon eine populäre Figur, aber es gibt ihn in der Pop-Art-Geschichte, also in der Filmkunst gar nicht so viel.
Nee.
Es gibt genau eine einzige Verfilmung zum Zodiac.
Ja, das ist das die mit Jake Gyllenhaal?
Ja, genau. Das ist die mit Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. Genau, was ich ein bisschen witzig finde, ist, dass die ist ja von 2007, dass das so kurz halt vor dem Hype der Marvel-Geschichte war.
Ja.
So, Robert Downey Jr. war ja zu dem Zeitpunkt ein bisschen verschrien als Schauspieler.
Ja.
Genau, und die haben da tatsächlich alle mit zusammengearbeitet. Ich mochte den Film damals aber schon besonders gerne, also tatsächlich mit einer meiner Lieblingsfilme, weil ich den super gemacht finde, auch sehr spannend einfach.
Aber das ist auch...
Weil halt,
ja, sorry.
Ja, nee, mach ruhig.
Nee, weil wenn du halt dir die ganzen Crime-Serien so mit hier Criminal Minds und so weiter anguckst, das Zodiac wird halt auch ganz häufig erwähnt einfach nur. Ja. Aber es gibt halt nie wirklich über ihn direkten Film oder eine Serie oder was auch immer.
Genau, und er ist auch in Referenzen halt, ne? American Horror Story zum Beispiel.
Genau.
Da taucht er auch auf, irgendwie in der Staffel, die sich um dieses bizarre Hotel dreht.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Und da gibt es ja auch eine, die nennt sich Kult. Da gibt es auch irgendwie eine Referenz noch zum Zodiac.
Die mit dem Hotel, das ist doch die mit Lady Gaga, oder?
Ja, genau. Ich glaub,
die habe ich nicht zu Ende geguckt. Da habe ich aufgehört. Ich glaube, das ist irgendwie Staffel 6
Staffel
oder so.
Staffel 4, ne?
Ja. War das Staffel 4?
Ich glaube, Staffel 5 war das Hotel.
Ja, guck mal. Da war meine Aufmerksamkeitsspanne vorbei.
Ja, ich habe nur neulich gesehen bei Disney Plus, dass es mittlerweile auch Staffel 10, 11 und 12 geht. Die habe ich alle nicht mehr gesehen.
Wow, das gibt's immer noch.
Ja, es gibt es richtig. Hier die 9. Staffel ist auch ein bisschen witzig, weil die ist in Anlehnung an die ganzen Slasher-Filme aus den 80ern und 90ern, aber schon auch ein bisschen auf witzig gemacht.
Also, ja, okay.
Kann man sich eigentlich ganz gut angucken. Ja, finde ich halt, wie gesagt, sehr spannend mit dem Zodiac-Killer, dass der so viele Referenzen hat, aber sich um ihn selber eigentlich gar nicht so viel dreht. Bis auf die paar Sachen, die ich jetzt gleich zu erzählen habe.
Alles klar.
Wie gesagt, jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, warum weiß man so viel über den Zodiac-Killer? Also sowohl was die Beschreibung angeht, als auch tatsächlich, wie die meisten Mordfälle abgelaufen sind. Das liegt daran, weil er im Morden selber irgendwie nicht so geschickt war.
Ja.
Ja, genau. So.
Er macht es über die Masse.
Schon ein bisschen. Denn abgesehen davon, dass der erste Doppelmord, den er gleich begangen hat, also da ist er gleich all in gegangen, der war recht erfolgreich, weil am Ende beide verstorben sind.
Wow.
hat es danach nicht mehr so richtig gut geklappt. Also man kann schon feststellen, dass er sich an den weiblichen Opfern wirklich ausgetobt hat. Aber bei den männlichen Opfern ist er man nie so ins Letzte gegangen, sodass die dann am Ende oft überlebt haben.
Oh, war das Respekt oder was?
Also es gibt natürlich am Ende eine psychologische Komponente, wenn man jetzt ins Profiling wieder geht. Mhm. Und da ist natürlich wieder so ein unterschwelliger Frauenhass, der damit schwingt, ne?
Ja.
Weswegen er offensichtlich den Frauen gegenüber etwas gewalttätiger war als den Männern. Aber so richtig nachvollziehen kann man es nicht, denn er hat halt oft auch einfach Paare angegriffen.
Ja.
Wie zum Beispiel halt auch jetzt bei Mord 1 und 2. Wir schreiben den 20. Dezember 1968 und wir gucken uns das Highschool-Pärchen David Arthur Faraday und Betty Lou Jensen an. David hat Betty Lou zu einem Date abgeholt, so gegen 19:30. Eigentlich wollten sie ein Weihnachtskonzert der Schule besuchen. Da sind sie aber irgendwie nicht so richtig gelandet, sondern waren dann eher bei Freunden unterwegs. Und am Ende des Abends haben sie sich dann dazu entschlossen, gegen 22 Uhr zu einem beliebten Aussichtspunkt zu fahren, der auch so als der Lutsch-Spot bekannt war. Also es war ein bisschen abgelegener an einem Wasserwerk. Und da sind halt oft Pärchen hingefahren, die halt noch ein bisschen rummachen wollten.
Mhm.
Ist halt, wie man sich das halt aus den 60er, 70er Jahren so eine à la Grease-Style so ein bisschen vorstellt.
Ja, ja.
Wie die dann halt im Auto noch ein bisschen, Zeit miteinander verbringen wollen. Genau. So. Kurz nach 22 Uhr sind die da also aufgeschlagen, haben sich dann mit dem Chevrolet von David da auf den Platz gestellt. Da war ja, wie gesagt, so ein bisschen abgelegener, da war halt nicht so richtig viel los. Und gegen 23 Uhr sind die dann als letztes Mal noch von Zeugen lebend gesehen worden. Und dann, auch wieder sehr fasziniert, kurze Parallel zu Jack Ripper, fand alles in einem sehr kurzen Zeitraum statt. Denn, wie ich sagte ja gerade eben schon, gegen 23 Uhr sind die beiden ja noch lebend gesehen worden. Und gegen 23.30 Uhr traf die Polizei schon am Tatort ein, weil da das ganze Verbrechen schon geschehen war.
Oh wow, krass.
Jetzt ist es so, weil ja, da habe ich ja schon vorweggenommen, beide am Ende sterben werden, dass der einzige Mord ist, der jetzt sehr spekulativ vom Ablauf ist. Denn es gibt ja keine Zeugen und dementsprechend kann man jetzt das hier auch nicht rekonstruieren, was hier abgelaufen ist. Auf jeden Fall geht man davon aus, dass ein unbekanntes Auto sich in die Nähe des Chevrolets von David gestellt hat. Und die beiden wohl schon so ein bisschen so, was ist denn das jetzt hier? Ist ja alles ein bisschen komisch. Der Fahrer des zweiten Wagens ist dann wohl ausgestiegen und hat dann sofort angefangen mit der Pistole oder mit einer Pistole auf das Auto zu schießen.
Okay.
Auf den hinteren Radkasten und auf die rechte hintere Fensterscheibe.
Da sind Spuren, die sie gesichert haben.
Ja, genau. Hm. Also das Auto und so, ne, das haben sie dann ja entsprechend untersucht. Und tatsächlich ist es so, dass wir beide versucht haben, über die Beifahrerseite dann zu fliehen, weil das denn die Tür war, die halt aufstand. Und David beim Verlassen des Wagens durch einen Kopfschuss schwer verletzt wurde und dann im Prinzip direkt neben das Auto auf der Beifahrerseite gefallen ist und da dann am Ende auch, also verstorben ist er dann, glaube ich, noch nicht, sondern, also ist erstmal gestürzt. Und Betty Lou ist dann erstmal noch weitergerannt, also weg vom Auto, und ihr wurde dann 5-mal in den Rücken geschossen.
Boah, krass.
So dass sie halt etwas weiter entfernt vom Auto zu Boden fiel und etwas weiter entfernt vom Auto dann gefunden wurde. Abschließend davon ist der Täter dann wieder in sein Auto gestiegen und davongefahren. Gegen 13.15 Uhr, also eine Viertelstunde, nachdem sie das letzte Mal lebend gesehen worden
als
sind.
10?
23. Mhm. 23.15 Uhr, genau. Also eine Viertelstunde später, nachdem sie das letzte Mal lebend lebend gesehen
worden waren.
Naja, passt schon. Genau, ist nochmal ein Auto an denen vorbeigefahren, hat gesehen, dass das irgendwie nicht ganz cool ist, was da gerade ist. Dass es wohl nicht so sein soll, wie die da gerade auf dem Fußboden liegen. Und haben dann die Polizei verständigt, die dann, wie gesagt, um 23.30 Uhr am Tatort eintraf, wo Betty Lou bereits verstorben war. Mhm. Und David ist dann auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben.
Ah, okay. Also trotz des Kopfschusses war er noch am Leben.
Ja, weil er insgesamt nicht so viele Kugeln abgekriegt hat. Oh. Also das ist wieder das, was ich schon am Anfang auch sagte, ne? Also Betty Lou wurde halt gleich mit, also die hat im Prinzip die letzten Kugeln alle in den Rücken geschossen bekommen.
Mhm.
Und hatte dadurch keine Chance. Und bei David war es halt nur dieser eine gezielte Kopfschuss, der dazu führte, dass er dann zusammensackte.
Ja, obwohl, also in meinem Verstand wäre ein Kopfschuss schon fataler als mehrere Schüsse am Rumpf.
Ja, das kommt ja ein bisschen drauf an, was du triffst, ne? Also,
ja, stimmt.
Wenn du die Arterie triffst oder durch das Herz oder durch die Lunge schießt, dann ist ja schon problematisch.
Ja, okay, stimmt.
So. Und dann ist ja wiederum auch die Frage, genau, was du alles getroffen hast, oder die Leber ist auch richtig mies, also weil das blutet ohne Ende.
Ja.
Dann kannst du natürlich relativ schnell verbluten.
Ah, okay, alles klar.
So, und es gibt ja auch tatsächlich so Wundergeschichten, dass es Leute gibt, die Kopfschüsse überlebt haben.
Ja, das stimmt. In Sachen Henry, ein guter Film mit Harrison Ford.
So, ja, das war also der erste Doppelmord am 20. Dezember 68. Da war die Polizei jetzt schon so, hä?
Mhm.
Was soll denn das jetzt alles? Das war auch recht brutal und eher ungewöhnlich für die Gegend. Man hat Patronenhülsen des Kalibers 22 sichergestellt und dachte sich dann so, naja gut, okay, vielleicht finden wir den ja jetzt relativ schnell.
Mhm.
Eben war aber nicht so. Und dann ist auch erstmal ein halbes Jahr überhaupt nichts passiert, bis zum 4. Juli 1969. Diesmal gucken wir uns die 22-jährige Kellnerin Darlene Farrin und ihren 19-jährigen Begleiter Mike McGow an. Wichtig ist jetzt an der Stelle einmal kurz festzuhalten, Darlene war schon verheiratet, nicht mit Mike.
Mhm.
Mike war tatsächlich nur ein Freund, aber nicht ihr Freund.
Ah, okay.
So. Die kannten sich aber und wollten, also er hat sie von der Arbeit abgeholt und wollte sie einfach irgendwo hinbringen.
Mhm.
Und auf dem Weg ist ihm schon aufgefallen, dass die irgendwie von einem Fahrzeug verfolgt werden.
Mhm.
So, das fand er schon ein bisschen komisch. Und dann hatten sie leider das große, große Pech, dass sie in der Nähe des sogenannten Blue Rock Springs Golfplatzes liegen geblieben sind, weil das Auto einfach schlapp gemacht hat.
Ach, du Schande. Also so, purer Zufall.
Genau, der Motor ging einfach nicht mehr. Und was dann so ein bisschen komisch war die Tatsache, dass sich dann ein Auto genähert hat. Das hatte aber keine Scheinwerfer an, obwohl es dunkel war.
Mhm.
Das fand ich schon so ein bisschen so,
awkward.
Merkwürdig. Und dann meinte Mike schon zu Darlene so, sag mal, kennst du den, der da sitzt am, ne? Meinst du, dem können wir irgendwie vertrauen? Und sie dann so, oh ja, mach dir da mal keine Sorgen. Das ist schon alles okay so. Also sie war da recht naiv, möchte ich sagen, an der Stelle. Jetzt könnte man ja denken, dieser Unbekannte mit dem nicht vorhanden, also mit den nicht eingeschalteten Scheinwerfern bliebe stehen. Nee, der fuhr dann einfach weiter.
Oh, so wie.
Ja, und das denkt man sich so, was soll das denn jetzt? Das ist ja irgendwie alles ein bisschen komisch, ne? Naja, und keine 5 Minuten später kam das Auto tatsächlich zurück und hat sich dann neben das Auto von Mike gestellt.
Mhm.
Der dachte schon jetzt die ganze Zeit so, ist ja komisch. Also erst fährt er uns irgendwie hinterher, dann fährt er langsam an uns vorbei mit ausgeschalteten Scheinwerfern. Jetzt dreht er um und will uns doch helfen. Was soll denn das jetzt alles? Und was dann so ein bisschen komisch war tatsächlich, ist, dass der Fahrer des Wagens dann seine Scheinwerfer auf einmal wieder angeschaltet hat, sodass sie völlig geblendet waren.
Ach,
und er ebenfalls mit einer Taschenlampe denen ins Gesicht geleuchtet hat. Also so wie das Polizisten manchmal machen,
ja,
weißt du? Wie man das aus diesen schlechten Verfolgungsfilmen kennt, dass,
ja,
du so richtig schön geblendet bist und überhaupt nicht mehr sehen kannst, wer da vor dir steht, ne?
Das mit diesen Scheibenwerfern plötzlich anmachen, das ist aber auch so ein Trope, was man in Filmen und Serien auch häufig sieht, ne?
Ja, schon, ne? So.
Ja, und dann war man so, oh.
Also bei dieser ganzen Geschichte, so wie das hier beschrieben wurde und mich das auch eingesetzt habe, da musste ich auch schon ein bisschen tatsächlich an die schlechten Horrorfilme der 80er denken.
Ja, also es gibt viele Sachen, die da jetzt gerade beschrieben werden, die man halt auch in Film und Fernsehen häufig hört oder sieht und dass man sagt so, haben die das von da übernommen, von diesen Erzählungen, von diesen Zeugenberichten? Der Zodiac-Killer,
ne,
ist überall.
Er ist ja auch schon tatsächlich eine faszinierende Figur aufgrund der Briefe, muss
ja,
man da,
genau,
ganz ehrlich sagen. Weil er sich dann ja doch am Ende angefangen hat, auch so im öffentlichen Raum zu bewegen, ne?
Wahrscheinlich total geil, dass er die Aufmerksamkeit gekriegt hat.
Ja.
Wahrscheinlich das jüngste Kind einer Großfamilie.
Möchtest du da etwas aus deiner eigenen Biografie andeuten?
Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, das jüngste Kind kriegt eigentlich total viel Aufmerksamkeit. Das mittlere Kind hat die Arschkarte.
Ja, aber das ist ja immer so, ne?
Ja, ja, deswegen.
Kind immer die Arschkarte hat.
Ja, deswegen hätte ich eher mittleres Kind sagen müssen und nicht jüngstes Kind, weil das jüngste Kind, das kriegt immer mega Aufmerksamkeit. Da kann ich aus meiner Biografie erzählen.
Ja, das ist ja immer der kleine Nesthocker, ne?
Korrekt.
So, genau. Und weil der sich halt so komisch benommen hat, ich hatte ja gerade schon erzählt, mit dem Geleuchter hat Mike dann auch mal gefragt, ob er dann von der Polizei sei und wenn dem dann so sei, ob er mal bitte seinen Ausweis sehen könnte.
Mhm.
Das ist ja mal das, was man machen soll, ne? Was denkst du, wird jetzt passieren?
Also wird wahrscheinlich irgendjemand umgebracht. Wahrscheinlich einer von beiden nicht, weil die Geschichte ja sehr detailliert erzählt werden kann.
Genau. Hast du eine Idee?
Sie tut er nicht.
Ja, und wie die Morde, Schrägstrich, der Mordversuch ablaufen könnte.
Auch mit einer Pistole?
Genau. Tatsächlich ist es so, dass der Unbekannte dann sein Beifahrerfenster runtergelassen hat. Darlene wurde von insgesamt 11 Kugeln getroffen. Mike hat nicht ganz so viele Schüsse abgekriegt und erlitt tatsächlich auch nur schwere Verletzungen.
Aber war das im Sinne von, der hat seine Pistole aus dem Fenster gehalten und einfach drauf losgeschossen oder hat er wirklich gezielt auf sie oder ihn?
Nö, er hat einfach drauf losgeballert und vermutlich ein bisschen mehr auf sie gehalten als auf ihn.
Aber das ist nur vermutlich, also es heißt jetzt nicht, dass... Weil es kann ja auch sein, dass er wie so ein, weißt du, dass er einen Schreck gekriegt hat und sich weggeduckt hat und dann war sie plötzlich im Schussfeld.
Ja, so genau habe ich den Tatverlauf nicht recherchiert.
Nee, vor allen Dingen würde er das wahrscheinlich auch nicht erzählen, wenn er sich weggeduckt hat. Ich weiß nicht, ob du die Grey's Anatomy-Folge kennst, wo auch irgendwas mit Schüssen ist. Und da ist ein Paar im Emergency Room und dann fallen Schüsse und er versteckt sich hinter seiner Freundin. Also der Freund hinter der Freundin. Und das ist so dieses von wegen, weißt du, so, what the fuck are you doing? So, wieso nutzt du mich als lebendes Schild? Und da frage ich mich, ob das in dem Moment auch so war, dass der halt einfach seine Pistole hingehalten hat und der Kerl dann sich einfach weggeduckt hat und dem halt nicht bewusst war oder eben egal war, ob sie dann jetzt im Schussfeld ist oder nicht.
Tja.
Weil sie so viele Schüsse abgekriegt hat.
Na, das ist ja auch die Frage dann tatsächlich, was du im wortwörtlichen Angesicht des Todes machst, ne?
Richtig, also, genau. Darum geht's dann im Endeffekt.
Das ist eine sehr spannende Frage, die wir an dieser Stelle nicht beantworten können.
Nee, wie gesagt, weil der Überlebende wird, wenn er sich aus Angst weggeduckt hat, wird er das wahrscheinlich nicht zugeben.
Nee.
Vor allem nicht, wenn es zu ihrem Tod geführt hat.
Das glaube ich auch nicht.
Ohne ihm irgendwas unterstellen zu wollen.
Ja, das stimmt. Die beiden sind tatsächlich aber nicht sofort gestorben. Mhm. Also sie sind nur wieder neben dem Auto quasi leblos zusammengesackt und sind im Prinzip tatsächlich noch lebend von 3 Teenagern gefunden worden.
Oh, krass.
Die dafür gesorgt haben, dass die Polizei kam. Und die sind dann relativ schnell auch ins Krankenhaus gekommen. Also die sind irgendwie um kurz nach Mitternacht, so 10 Minuten später, gefunden worden. Mhm. Und um 38 waren sie da, also 0.38 Uhr waren sie schon Richtung Krankenhaus unterwegs.
Mhm.
Und zu dem Zeitpunkt ist tatsächlich das erste Opfer, also Darlene, gestorben an ihren Verletzungen. Mike hat dann später den Angriff überlebt. Also er war jetzt insgesamt, wenn wir jetzt nochmal zusammenzählen, es gab ja jetzt insgesamt quasi 2 Angriffe, 2 Doppelmorde, Versuche. Davon sind von den 4 Leuten tatsächlich jetzt 3 verstorben und der eine hat den Angriff überlebt. Was jetzt so ein bisschen creepy ist eigentlich, und deswegen komme ich so auf diese Zeit zu sprechen. Ich habe ja gerade eben gesagt, um 0.38 Uhr ist Darlene im Krankenhaus verstorben. Um 0.40 Uhr ging im Polizeihauptquartier von Vallejo, wo das Ganze ja in der San Francisco Bay stattgefunden hat, ein Anruf ein, wo jemand mit einem sehr ruhigen, aber bestimmten Tonfall gesagt hat, ich zitiere, ich möchte einen Doppelmord melden. Wenn Sie auf dem Columbus Parkway eine Meile ostwärts zum Park fahren, finden Sie auf dem Parkplatz 2 junge Leute in einem braunen Wagen. Sie wurden mit einer 9mm Luger erschossen. Ich habe auch die beiden jungen Leute im vorigen Jahr umgebracht. Auf Wiederhören.
Ach du meine Güte.
Der Anruf konnte zu einer Telefonzelle zurückverfolgt werden, die direkt gegenüber vom Sheriff's Office war.
Ach du.
Und tatsächlich ist es so, dass die Familie der Opfer auch von komischen Telefonaten in dieser Nacht berichtet hat, weil gegen 1.30 Uhr und dann im Laufe der Nacht immer später auch nochmal zwischendurch jemand angerufen hat und dann einfach heftig in das Telefon geatmet hat.
Ew.
Diese Anrufe fanden statt, bevor die Familie wusste, dass Darlene verstorben ist.
Ach du, okay.
Weswegen man vermutet, dass dies auf den gleichen Täter zurückzuführen ist. Insbesondere, weil Darlenes Haus auch in der Nähe des Sheriff's Office tatsächlich war.
Wie unangenehm, dass du weißt, oder dass du vermutest, dass dass der Mörder deines Kindes oder deiner Freundin, was auch immer, deine Telefonnummer kennt, also auch weiß, wo du wohnst.
Mhm.
Das finde ich sehr unangenehme Vorstellung.
Ja. Was ich tatsächlich also wenn man sich jetzt die ersten Morde auch anguckt, sehr faszinierend finde, ist, wie knapp der eigentlich immer allem entkommen ist. Mhm. Also der hat ja gut eine halbe Stunde, also 0.40 Uhr angerufen bei der Polizei. Die wusste ja aber schon seit 0.10 Uhr Bescheid, weil da ja schon seine Opfer gefunden worden sind.
Ja,
das wusste er ja wiederum nicht, weil er ja vom Tatort dann schon verschwunden war und offensichtlich nicht mitgekriegt hat, dass die schon jemand gefunden hat.
Mich würde nur interessieren, wie lange dauert das, die so ein, oder hat das damals gedauert, so ein Telefonat nachzuvollziehen, woher das kam? Also wenn es hinterher heißt, dass es eine Telefonzelle direkt um die Ecke war, wie lange haben die gebraucht dafür, das herauszufinden? Weil wenn das damals lange gedauert hat, dann hat er sich wahrscheinlich sehr sicher gefühlt. Weil man da halt nicht so ein paar, wie das bei den heutigen Crime-Serien ist, ein paar Buttons und dann, ja, der hat hier einen Cellphone-Tower gepinkt. Und da muss der sein.
Ja, nee, das wird auch sicherlich erst im Nachhinein passiert sein.
Okay.
Also, ich glaube nicht, dass sie in dem Moment, wo sie den Anruf gekriegt haben, vor allen Dingen, weil sie auch gar nicht wissen, worum es bei dem Anruf ging, dann schon gleich eine Nachverfolgung gemacht haben.
Ja, okay, ja.
Sondern erst im Nachhinein geguckt haben.
Wo kommt das her?
Von welchen Ecken kam der denn jetzt?
Mhm.
Was ich erstaunlich finde, ist, dass der, also damals, jetzt hatte er ja diesen Zodiac-Namen noch nicht, das kommt ja später erst, dass der aber offensichtlich so ein Bedürfnis hatte, von vornherein sich schon zu outen. Also, dass er das jetzt ja offensichtlich schon bekannt gegeben hat, das hatte er ja vorher nicht gemacht bei dem ersten Doppelmord. Aber dass er auch gleich gesagt hat, ach ja, übrigens, für den war ich auch noch zuständig. Also, nicht, dass sie das jetzt hier irgendwie durcheinander bringen, aber bin für beide verantwortlich.
Das ist merkwürdig.
Das finde ich auch.
Dass also es im Nachhinein wichtig war.
Ja, ich finde, dadurch wird so ein Geltungsbedürfnis irgendwie deutlich.
Ja.
Und ich finde, dass ich dadurch am Ende für mich auch diese Briefe begründen, weißt du? Warum er das Bedürfnis hatte, dann das nochmal öffentlicher zu machen.
Ja, auf sich aufmerksam zu machen.
Genau, weil das offensichtlich ja durch die Polizei nicht gereicht hat. Also, da hat er offensichtlich ja bei der Polizei mal Bescheid gesagt und auch den Familien nachgestellt, zumindest in der Nacht. Was ja auch schon darauf schließen lässt, dass er vermutlich auch in der Gegend gewohnt hat.
Ja, er kannte sich auf jeden Fall aus.
Ja, genau. So, das sollte jetzt ja aber nicht der letzte Doppelmord gewesen sein.
Du sprachst von kanonischen 5.
Ja, genau. Das heißt, jetzt haben wir ja schon 3 Mordopfer auf jeden Fall. Einen Tötungsversuch. Kommen wir jetzt zum nächsten Mordattentat. Jetzt ist nicht mehr ganz so viel Zeit dazwischen. Wir hatten ja vorher Dezember, wir hatten dann jetzt Juli. Jetzt ist es tatsächlich der 27. September 69, also knapp 2 Monate später, nicht 8. Und wieder wird ein Liebespärchen angegriffen. Und zwar diesmal die 22-jährige Studentin Cecile Ann Shepard mit ihrem 20-jährigen Freund Brian Hartnell, die beide einfach in der Nähe von Battersea an einem Strandabschnitt einen ganz normalen, netten, romantischen Pärchennachmittag verbringen wollten. So. Die hatten da ein Picknick vorbereitet, sind da hingefahren, wollten sich das halt nett machen, schönen Tag verbringen, also ganz entspannt alles, ne? Die hatten da auch gar nicht so weit vom Straßenrand weg entfernt geparkt, also es waren irgendwie so 500 Meter, also es war so eine ganz normale Parkgegend einfach, ne? Also an Lake Battersea. So, und dann stellen sie nach einiger Zeit fest, nachdem sie da so ihr Picknick machen, dass ihnen auf einmal ein dunkel gekleideter Mann entgegenkommt. Der sie offensichtlich auch schon länger zu beobachten schien und sehr zielgerichtet auf sie zuging, was sie natürlich schon irgendwie ein bisschen merkwürdig fanden.
Ja.
Jetzt war der nicht nur dunkel gekleidet, jetzt hatte der auch so eine Kapuze auf.
Oh, subi.
Ja, die ungefähr bis zur Hüfte ging, also oder bis zu den Beinen, also sie war relativ lang, eher schon so kuttenmäßig. Und auf dieser langen Kapuze war vorne im Prinzip so im Brustbereich ein Symbol mit einem Kreis und einem Kreuz durch. Bisschen wie eine Zielscheibe eigentlich, so muss man sich das vorstellen.
Dieses Zodiac-Zeichen,
dieses Zodiac-Zeichen, da kommen wir dann halt später nochmal drauf.
Ja, genau. Ne?
So, aber da hat man es dann schon gesehen. Plus zusätzlich hat er auch noch eine fette Sonnenbrille getragen.
Okay, bloß nicht erkannt werden.
Genau. Und ging dann auf die zu und die dachten schon so, hä?
Was will der denn jetzt?
Oh, hallo.
Genau. Und dann sagte er erstmal zu ihnen, also ich will euer Geld und die Autoschlüssel. Ich bin hier ein Knacki, ich bin gerade auf der Flucht und ich will nach Mexiko.
Okay.
Und sie so, okay, alles klar. Und dann fing der halt an, also der Brian fing dann an, irgendwie nach Kleingeld zu suchen und ihm auch schon die Autoschlüssel zu geben. Und als er dann quasi diese Übergabe der Mittel gemacht hat, hat der Mann in dieser komischen Kundenverkleidung zu denen gesagt, gut, dann bitte jetzt einmal mit Gesicht nach unten auf die Picknickdecke legen und hat dann verlangt, dass die sich gegenseitig fesseln. Also Celia sollte Brian die Hände auf dem Rücken zusammenbinden. Das war mit einer Kunststoffwäscheleine, die auch tatsächlich entsprechend schon gekürzt war.
Okay.
Sodass sie als vorbereitet, genau, als Fessel benutzt werden konnte. Und danach hat der Unbekannte dann Cecilia auf gleiche Weise gefesselt. Mhm. Und hat aber Brian, weil er ja sicher gehen wollte, dass auch er gut genug gefesselt war, die Fesseln auch nochmal nachgezogen. Daraufhin hat Brian, weil der ja Jurastudent war, auch gesagt, so, also wenn sie jetzt nicht in Schwierigkeiten kommen wollen, ich helfe ihnen auch, ich kann ihnen juristische Hilfe anbieten und so, weil er ja auch noch an diese Mexiko-Geschichte davor geglaubt hat.
Ach Mensch, Mäuschen.
Und dachte so, na, vielleicht, wenn ich ihm das anbiete, dann geht hier vielleicht noch alles gut. Dem war aber nicht so. Dann hat Brian gedacht, naja gut, dann gehe ich vielleicht, dann, also wenn Hilfe nicht hilft, dann vielleicht Konfrontationskurs. Oh. Und hat dann quasi zu dem Unbekannten gesagt, na, ich glaube aber auch überhaupt gar nicht, dass ihre Pistole geladen ist.
Oh, dumme
Idee. Der sie hier gerade auf uns zeigen. Und dann der so, doch. Und nimmt halt das ganze Kugellager raus und zeigt ihnen halt, dass sie voll geladen ist und setzt es wieder ein. Und jetzt könnte man ja denken, dass was passiert.
Er schießt.
Ja, tut er aber diesmal nicht. Stattdessen nimmt er ein langes Messer und sticht erst diverse Male auf Brian ein. Und dann nochmal diverse Male auf Cecilia.
Warum?
Ja, das ist die Frage.
Ja, aber denn das ist doch genau dieses von wegen, dass er jetzt plötzlich seinen Modus operandi geändert hat. Das ist doch sehr ungewöhnlich.
Total.
Das gehört aber nicht zu dem, wie wir das kennen sonst.
Ja, das finde ich nämlich auch. Und weißt du, warum man das jetzt, diese beiden Mordversuche, nur mit dem Zodiac in Verbindung bringt? Liegt nämlich daran, dass er auf der Wagentür von Brian den Doppelmord an Mike und Barry Lou, Betty Lou und den Mordversuch an Darlene und Mike mit draufgeschrieben hat. Also er hat plus jetzt die Morde am Lake Barry Sea.
Hat er nochmal ergänzt, mehr oder weniger gesagt, übrigens, das ist, ne, weich.
Genau, er hat da sein Zeichen hinterlassen, hat gesagt so, dafür bin ich verantwortlich und dafür bin ich jetzt auch verantwortlich.
Memo an euch, kleine Stichpunkte.
Memo an euch. Nur falls ihr es nicht checkt, das bin ich auch.
Nur mal eine kurze Zwischenfrage nochmal an der Stelle. Wie viel wusste denn die Öffentlichkeit von den anderen Morden?
Bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so viel, weil die ja recht singulär waren. Also klar, es ist eine Mordserie.
Jetzt im Nachhinein ist es eine Mordserie.
Jetzt im Nachhinein gesehen, ne? Genau. Ja. Aber der erste Fall, der Doppelmord, das konnte man ja gar nicht so richtig nachvollziehen. Da hatte man ja auch gar keinen Täter gefunden.
Ja.
Dann kam der zweite Doppelmord mit diesem Bekenneranruf. Da hat man schon so gedacht, was ist denn jetzt hier los? Mhm. Und jetzt dieser dritte Mordversuch, der hat dann natürlich schon dazu geführt, dass das Ganze hier jetzt ein bisschen an Fahrtwind aufgenommen hat, aber auch noch nicht so richtig. Also man muss sagen, dass so richtig bekannt der Zodiac erst geworden ist, nachdem er sich bekannt gemacht hat.
Ja, weil das ist jetzt, mein Gedanke war jetzt, das hatten wir jetzt auch öfter in anderen Folgen schon mal, so von wegen mit Trittbrettfahrern oder so. Dass man sagt, von wegen jemand, der jetzt da aufs Auto.
Beifahrertür, also auf die Autotür.
Autotür, jemand, der das da hinschreibt, war das jemand, der davon einfach wusste und gesagt hat, ja, da nehme ich jetzt den Credit für mit, oder war das tatsächlich die Person, die es getan hat?
Ja.
Also das wäre so meine Frage, weil er halt mit dem neuen Modus operandi plötzlich unterwegs ist.
Das stimmt. Wenn ich jetzt ein bisschen bei den Briefen allerdings schon vorgreifen kann, das ist genau das, was die Polizei nämlich bei den Briefen dann unterstellt hat, so von wegen so, haha, ja, hier, ne, woher
willst du, okay.
Als ob du das wärst, ne?
Ja.
Und er hat dann tatsächlich in den Briefen immer ganz oft Täterwissen, was noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt war und auch immer noch unter Verschluss gehalten wird, preisgegeben. Also okay. So, dass man deswegen schon diese Briefe und die Morde zusammen ihm zuzuschreiben hat.
Okay, alles klar. Also genau. die so bestimmte Details, die dann einfach niemand anders wissen konnte.
Nee, genau. Und ich finde es auch ganz komisch, dass, also Barry C. finde ich auch sehr besonders, weil das ja jetzt quasi jetzt kein Mord mehr aus dem Auto raus ist. Mhm. Also klar ist er vorher einmal ausgestiegen. Aber im Prinzip, ne, es hatte sein Auto und seine Pistole und das war's dann. Jetzt ist er ja gezielt auf dieses Paar zu, hat die gefesselt, hat die beide erstochen. Und am Ende des Tages ist es tatsächlich so, er hat halt sein Werk nicht richtig vollendet, weil er halt nur wirklich auf die Rücken, so, die lagen da ja. Und dann, so ein bisschen wie man sich das aus hier Alfred Hitchcocks Motel so vorstellt, diese Slasher-Szene.
Psycho.
Aus Psycho, genau. So ist es dann hier, also so stelle ich mir das zumindest vor, wie das abgelaufen ist. Weil tatsächlich ist es so, dass beide zwar schwer verletzt waren, aber am Ende des Tages sich gegenseitig noch von ihren Fesseln befreien konnten und um Hilfe bitten. Also sie waren durchaus noch in der Lage, dafür zu sorgen, dass sie quasi beide ins Krankenhaus gekommen sind, wo dann aber allerdings Cecilia an ihren Stichverletzungen verstorben ist, weil sie insgesamt 24 Messerstiche hatte.
Ja, aber das ist halt auch von wegen, der ist ausgestiegen, der ist da gezielt hingegangen, der hat mit denen gesprochen. Der hat halt eine Geschichte erfunden und dann hat er die erstochen, anstelle zu erschießen. Also es war das Einzige, was da jetzt noch an Gemeinsamkeit da ist, ist, dass es halt ein Pärchen war. Also dass zwei Menschen, ein junger Mann und eine junge Frau waren.
Genau, und wieder, dass die Frau deutlich übler zugerichtet war als der Mann. Ne? Weil im Verhältnis jetzt zum Beispiel, Brian hat halt 6 Stichwunden abgekriegt und Cecilia 24.
Ja, und bei den ersten beiden, bei dem ersten hätte ich mir noch vorstellen können von mir, okay, ein Kopfschuss und der ist zu Boden gegangen. Dadurch, dass sie weggerannt ist, dass der dann 5-mal geschossen hat, hätte auch noch mal sein können, um sie wirklich zu stoppen, nicht weil es jetzt die Frau ist. Beim zweiten genauso meine Vermutung von wegen, dass der sich vielleicht weggeduckt hat, aber an dieser Stelle klingt es nicht mehr wie Zufall oder wie es halt so passiert, sondern dass es tatsächlich gezielt dann war.
Genau.
Das ist so diese Steigerung. So wie bei Jackson Ripper.
Ja, genau. Was ich jetzt allerdings noch abstruser finde, ist der letzte Mord, den man definitiv dem Zodiac zuschreibt. Mhm. Denn wir schreiben jetzt den 11. Oktober 1969 und es geht darum, ich hatte ja schon gesagt, Paul Lee Stein ist jetzt der letzte in der Reihe dessen, die man definitiv weiß. Also der Zodiac von sich selber hat behauptet, dass er 37 Leute umgebracht hat. Definitiv weiß man von den 5, man vermutet 7, ist sich da allerdings nicht ganz so sicher.
Nur ein bisschen übertreiben, der Gute, wa?
Ja, und jetzt zum Modus operandi, deswegen habe ich das vorher auch schon so ein bisschen quasi angeteasert. Ich finde, es gibt keinen. Denn der letzte Mord, der jetzt passiert ist, war an einem Taxifahrer. Und zwar ist es so, dass Paul, der war der Taxifahrer, hat einen Fahrgast aufgenommen in San Francisco an der Gary Street. Und der Fahrgast hat zu ihm gesagt, bitte bringen Sie mich an die Kreuzung Washington Street Maple in Presidio Heights. Da möchte ich gerne aussteigen. Da sind sie dann angekommen. Dann hat der Unbekannte zu dem Taxifahrer gesagt, also zu Paul, fahren Sie doch noch mal einen Block weiter. Dann hat er sich die Pistole genommen und ihm die Pistole an die rechte Wange gehalten und abgedrückt.
Oh.
Und dann ist er ausgestiegen.
Oh, warum? Unnötig.
Ja, was jetzt noch viel absurder ist, dass er der Polizei bei dem Mord im Prinzip knapp durch die Lappen gegangen ist.
Oh, krass.
Denn der Mordfall an dem Taxifahrer fand in einer Wohngegend statt, bei dem an dem Gebäude gegenüber eine Party stattfand. Sodass die Leute dachten, tatsächlich haben sie den Mord gesehen aus dem Fenster raus.
Oh Gott.
Und haben bei der Polizei angerufen, das war gegen 21.55 Uhr, und haben gesagt, oh, ich glaube, hier findet gerade ein Raubüberfall statt. Und bei so einem Taxi, kommen Sie mal bitte schnell. Mhm. Da flüchtet auch gerade ein Afroamerikaner.
Oh.
Ja. Problem war ja an der Stelle allerdings, dass die Zeugenbeschreibung von vorher beim Zodiac ja gesagt haben, er wäre ja weiß. Und er hätte braune Haare, sei ein bisschen stämmig, also wirklich null afroamerikanisch.
Mhm.
Und man nicht genau weiß, woher jetzt diese fälschliche Annahme kam, dass ein Afroamerikaner das Taxi verlassen hat. Auf jeden Fall ist es so, dass die Polizeistreife, die dann 5 Minuten später zu dem Taxifahrer fahren wollte und sich nicht ganz sicher war, wo sie hin musste, einen weißen Mann mittleren Alters auf der Straße getroffen hat. Und dann mal gefragt hat, ob derjenige denn einen Afroamerikaner in der Nähe gesehen hätte.
Oh mein Gott.
Und der so, nein, natürlich, ne, ich glaube, der ist da hinten längs gelaufen.
Oh.
Ja.
Also ich
und
weiß,
so hat die Polizei ganz knapp verpasst, den Zodiac-Killer dingfest zu machen.
Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das möglich ist, aber ob dann, weißt du, auf so einer Party, wo eventuell dann halt auch ein bisschen was fließt an Getränken und so und dem Straßenlicht, was dann vielleicht abends noch ist, dass man dann die Hautfarbe nicht wirklich erkannt hat und eventuell da Vorurteile mitgespielt haben, wodurch diese Aussage entstanden ist.
Ja, das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob wer da jetzt dunkle Kleidung getragen hat, das im Prinzip dazu geführt hat, dass das Bild assoziiert hat.
Ja, dass der womöglich, weißt du, so schwarze Handschuhe getragen hat und die haben halt nur die schwarze Hand gesehen sozusagen und gar nichts anderes. Und dann haben sie, weil, okay, das war Oktober. Im Oktober ist es eventuell auch schon kalt genug für Handschuhe.
Er hat auch keine getragen. Man hat tatsächlich einen partiellen Handabdruck auf der Taxitür gefunden.
Ja, okay. Ja, wer weiß. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dann halt einfach völlig falsch gesehen war. Das ist doch auch so, wenn man jemanden spontan fragt zu einer Beschreibung, dann Zeugenaussagen sind eigentlich nicht verlässlich.
Nee, das haben wir ja schon festgestellt, dass Zeugenaussagen tatsächlich ein bisschen schwierig sind, ne?
Ja, eben deswegen.
Zumindest ist, also den Zeugenaussagen, so wie jetzt dem Brian da, der dieses traumatische Ereignis mit dem verbindet.
Ja.
Ja, glaube ich schon. Dass
aber wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke und da jemanden langlaufen sehe und sage von wegen her, der ist merkwürdig, ich rufe irgendwo an, dann kann ich nicht garantieren, dass meine Beschreibung richtig ist. Nee. Weil mein Kopf ganz woanders eigentlich war. Also hat sich nicht eingebrannt bei mir im Gehirn.
Ja, und ich finde es aber trotzdem so krass jetzt bei diesem letzten Mordfall, dass den ja so hauchdünn Mörder durch die Finger geronnen ist.
Ich hätte jetzt gerade, als du sagst, von wegen 5 Minuten später, ich dachte, ja, okay, 5 Minuten können lang sein. Gerade durch irgendwelche Gassen irgendwie weg, ne, geht relativ fix.
Ja, aber der ist zu Fuß abgehauen, ne?
Ja, deswegen. Sicher. Aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, dass die jemanden angesprochen haben, womöglich war der das? Und hätten die gewusst, dass das irgendjemand sein kann und nicht die Gedanken, okay, Afroamerikaner, Punkt. Dann hätten die den eventuell festgehalten. Einfach gesagt von wegen, okay, sie sind hier in der Nähe, wir müssen sie einmal aufhalten.
Genau.
Tja. So kann's gehen.
Ja, das sind auf jeden Fall jetzt aber die 5 Morde, die man dem Zodiac auf jeden Fall zuschreibt. Es gab am 30. Oktober 1966, also ein paar Jahre tatsächlich vor dieser Mordserie, einen Mord an einer 18-jährigen College-Studentin, Cherry Jo Bates, die tatsächlich nach einem Bibliotheksbesuch getötet wurde, also auf dem Universitätsgelände. Ihr Auto ist nämlich liegen geblieben und man vermutet, dass ihr Mörder das Auto so manipuliert hat, dass er quasi Hilfe anbieten konnte. Mhm. Und hat dann quasi diesen leeren Parkplatz ausgenutzt, um sie mit mehreren Messerstichen und einer durchgeschnittenen Kehle zu töten.
Oh.
Denn mit diesen Verletzungen ist sie ungefähr 70 Meter von ihrem eigenen Auto entfernt gefunden worden am nächsten Tag. Genau.
Das wäre ein vermutetes Opfer von ihm auch?
Ja, genau. Das ist, weil es einen Brief gibt, in dem er den Mordfall bekennt. Man sich bei dem Brief allerdings nicht so sicher ist, ob der tatsächlich vom Zodiac ist.
Okay.
Weil da kommen wir wieder mit dieser Trittbrettfahrergeschichte, ne? Um die Ecke, genau. Aber das sind im Prinzip so diese kanonischen Morde, die ihm jetzt auf jeden Fall zugeschrieben werden.
Mhm.
Und jetzt würden wir an dieser Stelle tatsächlich schon zu den Bekennerschreiben kommen, die der gute Herr ja an die Polizei geschickt hat.
Also was mich jetzt tatsächlich, also abgesehen davon, dass ich das ganz kurios finde, dass diese Morde so aufgeteilt sind und so kurzfristig, also auch in Anlehnung an Jack the Ripper halt auch so zeitintensiv waren. Mich stört aus irgendeinem Grund, dass der nicht bei einer Mordart geblieben ist.
Ja, jetzt, wenn wir noch mal kurz einmal diesen Recap machen zum Modus operandi, ne?
Genau.
Das stört mich auch immens. Also, dass es so unterschiedlich ist.
Genau.
Also auch dieser sechste Vielleicht-Mord, den ich da gerade erzählt habe, ich finde den auch so anders, weil das halt nur ein Mädel ist. Aber auch dieser Taxifahrer. Also, das wirkt auf mich alles so zufällig und so wenig durchdacht, obwohl es bestimmt total durchdacht ist, dass ich mir so denke, so, hä?
Ja.
Okay, den ersten Mord verstehe ich noch. Zweiten verstehe ich auch noch. Dann kommt er mit dem dritten, hat dann eine Pistole dabei, dann zieht er auf einmal ein Messer. Warum?
Und vor allem, das war ja auch eine andere Tageszeit, oder nicht?
Ja, ja, das war nachmittags.
Genau. Es war mitten im Park, er war nicht in der Nähe von irgendeinem Auto. Also 500 Meter ist trotzdem immer noch weit entfernt, finde ich. Also da hätte man, wie gesagt, immer noch überlegen können, dass das halt diese Pärchengeschichte ist, dass da irgendwas bei ihnen getriggert wird. Aber ja, dass dann plötzlich
dieser Taxifahrer.
Dann kommt plötzlich dieser Taxifahrer, wo du sagst, das hat ja nichts mit irgendwas mehr was zu tun.
Nee.
Das wirkt fast so, als ob den irgendwas überkommen hat, dass der plötzlich so ein, weißt du, so ein Drang hat, so einen Zwang, jemanden umzubringen oder so. Keine Ahnung.
Ja, ja.
So fühlt sich das ein bisschen an.
Ist auch so, ne? Es gibt tatsächlich übrigens einen, das habe ich jetzt gar nicht mehr mit reingenommen, weil man nicht so richtig weiß, ob das jetzt einer ist oder nicht. Aber ein Doppelmord an einem Pärchen wieder aus, die ist aber nicht in der San Francisco Bay Area, sondern ist ungefähr so eine 3 Stunden Autofahrt südlich entfernt von San Francisco, wo ein Pärchen in so einer Höhle gefunden wurde, also an so einem Strandabschnitt, der auch für so eine Knutschgegend bekannt war, wo die aber zum Beispiel mit diesen abgeschnittenen Wäscheleinen gefesselt worden sind und auch beide gefesselt worden sind und die sind beide auch erschossen worden. Das kann ich fast noch eher nachvollziehen, dass man denkt, okay, das könnte quasi ein früher Doppelmord des Zodiac sein, bevor er dann richtig durchgedreht ist.
Ja.
Als diesen Taxifahrermord, ich finde, also dieser Taxifahrermord stört mich unfassbar doll.
Ja, mich auch.
Ja, also im Prinzip kann man ja bei diesem Modus operandi eigentlich nur festhalten, dass man nichts festhalten kann. Okay, jetzt sind die Morde vielleicht immer irgendwie am Wochenende oder an einem Feiertag passiert.
Mhm.
Aber so grundsätzlich weiß ich auch nicht. Und auch nicht mal die Pistole war immer die gleiche. Also klar hat er die Pistole verwendet, aber die hat sich auch jedes Mal unterschieden.
Das erste war, also bei dem Knutsch-Pärchen war es irgendwie eine 22er, sagtest du, und dann war es eine 9mm.
Ja, dann war es eine 9mm. Dann war es ein Messer.
Und dann ist es tatsächlich so, dass das Einzige, was all diese Morde zusammenhält, ist die Person und die Briefe.
Ja. Okay. Dafür muss man dann die nächste Folge hören.
Ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Ja, okay.
Ja.
Also des Zodiacs kanonische 5. Inspiration für viele Spekulationen.
Ja, vor allen Dingen, wenn wir dann zur Täterfolge kommen, können wir da ja nochmal aus den Vollen schöpfen.
Da bin ich sehr gespannt und das hören wir uns dann, also die Täter hören wir uns dann aber erst in 25 an.
Ein Cliffhanger nach dem anderen.
What? Okay. Aber erstmal würden wir uns freuen, wenn ihr jetzt in 2 Wochen wieder einschaltet. Bis
dann. Und dann haben wir uns in 2 Wochen wieder bei
Enigma.
Enigma.